Ich fange mit einem Gleichnis an. Das war vielleicht eine Bescherung, die schönsten Geschenke hatte er für seine Braut gekauft, teure Geschenke. Das erste packt sie gerade aus, ein Parfum, Chanel Nummer 5. Aber Peter, sagt sie, das ist doch deine Marke, oder? Du weißt doch, dass ich es nicht mehr mag, heute haben alle Chanel Nummer 5. Da packt sie das zweite Paket aus, Handschuhe. Lederhandschuhe, blaue Lederhandschuhe. Peter, wer trägt denn heute noch blaue Handschuhe? Grün oder lila, das wären die richtigen Farben gewesen. Wie kannst du mir blaue Handschuhe schenken? Achtlos legt sie sie zur Seite. Was hast du noch? Fragt sie. Peter hatte viele Geschenke, aber nichts fand Gnade vor ihren Augen. Die Schuhe waren nicht spitz genug, das Briefpapier zu grau, der silberne Kamm zu breit, der passende Spiegel zu klein. Aber Peter ließ den Mut nicht sinken. Das Beste kommt noch, sagte er, und überreichte ihr einen großen Karton. Eine echte Krokotasche kam zum Vorschein. Er musste sich verschulden, um ihr dieses Designermodell schenken zu können. Gefällt sie dir? Schweigend sieht sie die Tasche an. Das ist ja Bauch, sagt sie dann. Nein, das ist Krokodil, aber Bauch vom Krokodil, sagt sie. Da packt er alle Sachen wieder ein. Wortlos geht er Richtung Tür und sie fragt ihn, was hast du vor? Umtauschen. Alle meine Geschenke? Nein, dich, sagt er. Manchmal liegt man einfach voll daneben mit seinen Geschenken. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück gehabt, Heiligabend. Manchmal sind Menschen aber auch einfach undankbar und sie haben viel zu hohe Erwartungen und sie erkennen nicht mehr, wie reich sie beschenkt worden sind. Gott hätte allen Grund, uns umzutauschen. Das war die Botschaft des Propheten Jeremia. Das Volk war nicht nur undankbar für das, was er ihnen schenkte, sondern auch untreu. Sie haben anderen Göttern geopfert, sie haben ihrer Hände Werk, das, was sie geschaffen haben, angebetet. Sie haben Bündnisse mit den Mächtigen ihrer Zeit geschlossen, anstatt auf Gott zu vertrauen. Sie haben Gottes Wege verlassen. Peter also packt seine Sachen und tauscht seine Braut. Gott schnürt ein neues Paket und bleibt bei seinem Volk. Ich lese uns vor, was Jeremia gesagt hat, Jeremia 31, Abvers 31. Ihr könnt das auch mitlesen auf den ausgeteilten Papieren. Ich lese nach Hoffnung für alle. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch den anderen belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt, sagt Jeremia, sagt Gott. Jeremia wirkte in Juda, ungefähr 620 bis 580 vor Jesu Geburt. Juda war der Südstaat von Israel, kann man sagen, mit der Hauptstadt Jerusalem, der Nordstaat mit der Hauptstadt Samaria, war lange gefallen. Die Assyrer hatten den Nordstaat von der Karte radiert. Das frühe Jeremia zeigt Juda noch die gelbe Karte, könnte man sagen. Letzte Verwarnung. In einer Tempelrede sagt er, kehrt um, bessert euer Leben, dann wird Gott bei euch wohnen. ihr habt doch gesehen, wie es Israel ging, eurer Schwester im Norden. Das war Gottes Strafe, dass sie besiegt wurde und verschleppt wurden. Jetzt macht ihr die gleichen Fehler? Habt ihr nichts gelernt? Man könnte doch meinen, dass die einen sehen, was die anderen falsch machen, wie das Leben dadurch kaputt geht, wie sie sich von Gott entfernen und dass man auch aus Fehlern anderer lernen könnte. Aber oft ist es nicht so. Wir sehen sehr wohl, wie das Leben anderer vielleicht kaputt geht, den Berg runtergeht, irgendwas gar nicht mehr gut geht. Aber wir denken bei uns, es wird bei uns schon anders gehen. Gott wird uns bewahren und wir lernen nicht aus dem, was bei anderen schlecht läuft. Aus ihren Fehlern lernen wir nicht. Jeremia warnt das Volk im Namen Gottes. Wollt ihr euch auch aus meinen Händen winden? Wollt ihr auch untreu sein? Ich will nicht zornig auf euch blicken, sagt er am Anfang des Jeremia-Buches. Aber Jeremias Mahnungen bleiben vergeblich. Sie bringen nichts. Über die Hälfte seiner ganzen Dienstzeit, seiner Wirkung als Prophet, muss er das erleben, dass er predigt und das Volk kehrt nicht um. Er erreicht ihre Herzen nicht. Es geschieht nichts Neues in ihrem Leben. Jerusalem und seine Menschen wiegen sich in der Sicherheit. Wir sind doch sein Volk, wir sind Schafe seiner Weide. Gott wird uns schonen, Gott wird sich selbst schon nicht so ernst nehmen. Das ist der Dienst des Jeremias. Er predigt, die Leute hören und es geht ihnen nichts zu Herzen. Dann fällt Jerusalem. Die Babylonier zerstören die Stadt, die Mauer, den Tempel, alles wird den Menschen genommen. Der größte anzunehmende Unfall passiert nun auch in ihrem Leben. Alles, was Rang und Namen hat, wird verschleppt nach Babylon. Gott hätte allen Grund, sein Volk umzutauschen. Aber er tut es nicht. Jeremia predigt, dass Gott einen neuen Anfang schenken will. Es kommt eine Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde, prophezeit Jeremia. Gott schnürt ein neues Paket. Das war damals, Anfang des 6. Jahrhunderts vor Jesu Geburt, kein schneller Trost. Das hat nicht gleich zu Frieden geführt. Die Strafe Gottes war nicht aufgehoben dadurch. Tatsächlich ist Jerusalem gefallen. Tatsächlich wurden Menschen verschleppt. Tatsächlich wurden Beziehungen auseinandergerissen, weil die einen in Babylon waren und die anderen zu Hause blieben. Gott zieht, glaube ich, oft die Notbremse in unserem Leben, wenn wir ihm weglaufen. Dann achtet er dennoch auf uns, wenn wir unsere Sünden verharmlosen, wenn wir Pakte schließen mit dieser Welt, wenn wir das anbeten, was wir geschaffen haben in unserem Leben und für das Wichtigste und Größte halten. Ich glaube, Gott zieht oft die Notbremse, dass wir doch bei ihm bleiben. Und manchmal tut das vielleicht auch nicht. Und dann muss man sich das auslöffeln, was man sich eingebrockt hat. Man muss die Konsequenzen tragen, so wie hier auch das Volk. Gott schickt die Babylonier nicht mal schnell weg, sondern sie müssen durch eine Geschichte des Leides hindurch. Das haben sie sich selber eingebrockt. Und doch gibt Gott in dieser schweren Zeit das Versprechen, dass das Schwere nicht das letzte Wort haben wird. Ich habe empfunden, dass die Geschichte Israels auch eine Mahnung an uns ist. Dass wir auch erwählte Menschen sind. Dass wir auch sagen könnten, wir sind doch sein Volk, Schafe seiner Weide. Er wird sich schon nicht so ernst nehmen. Aber dass doch wir unser Handeln und Leben wirklich ernst nehmen müssen. Ich glaube, Gott ist viel gnädiger, als wir alle es verdient haben. Mit mir ist es auf jeden Fall. Und doch kann es Situationen geben, da müssen wir auch die Konsequenzen für unser Handeln tragen. Da haben wir uns in Situationen hineinmanövriert, weil wir unsere Sünde, unseren Zorn, unseren Geiz, unsere Sucht verharmlost haben und gesagt haben, uns wird schon nichts passieren. Und dann kann es doch sein, dass bei uns auch etwas passiert, was unser Leben sehr verletzen kann. Und trotzdem hebt es Gottes Heil nicht auf. Gott schließt einen Bund mit Israel. Was ist das, ein Bund? Ein Bund ist einerseits ein Vertrag, aber nicht einfach ein Vertrag mit zwei Gleichgestellten, ein Vertrag auf Augenhöhe. Ein Bund ist etwas, wo ein Mächtiger, ein Großer, ein Starker einem Schwachen Leben ermöglicht, Lebensraum gibt, ihm seinen Schutz verspricht. Und dann gibt es Bundesregeln, wie sich dieser andere dann zu verhalten hat, wenn er auf dem Land des Mächtigen sozusagen lebt, pflügt, sät, erntet, liebt. Das ist ein Bund. Ein Großer schenkt Lebensraum einem anderen und er setzt Bundesregeln oder auch Bundeszeichen. Was gibt es für Bünde in der Bibel? Der Noah-Bund. Da zeigt Gott sich als der rettende Gott. Das Regenbogen ist das Zeichen des Bundes. Gott rettet Noah aus einer gottlosen Welt. Dann gibt er ihm das Zeichen seiner Treue und sie sollen nun leben in seiner Herrschaft, in seinem Willen. Nicht wieder zurückfallen in das, was früher war. Lange geht's nicht gut. Mit Abraham hat Gott einen Bund geschlossen. Der sollte ein großes Volk werden, der sollte Land bekommen. Dazu aber soll er sein Land verlassen. Bei Abraham zeigt Gott sich als der rufende Gott, der auf den Weg bringt. Der will, dass man Ziele hat, dass man mit Gott unterwegs ist im Glauben. Bekanntes aufgibt. Beschneidung ist das Zeichen in diesem Bund mit Abraham. Aber es geht nicht lange gut. Mit Mose hat Gott einen Bund geschlossen. Er hat das Volk aus Ägypten befreit. Er hat neues Leben ermöglicht, durch die Wüste geführt. Er hat sie wunderbar ernährt. Und es gibt Bundesregeln, die 10 Gebote. Das sind die Regeln in diesem Bund. Gott schenkt ihnen Freiraum zum Leben, einen neuen Anfang, Land. Sie sollen ein Volk werden und es gibt Bundesregeln. Und es bleibt bei diesem Zeichen der Beschneidung. Und das 1. Gebot ist, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Zu diesem Bund also sagt Jeremia, den habt ihr gebrochen. Obwohl ich euer Herr war, obwohl ich meinerseits alles gehalten habe, was ich gesagt habe, ihr habt diesen Bund gebrochen. Er ist nichts mehr wert. Trotzdem schnürt Gott ein neues Paket. Er verspricht einen neuen Bund. Der aber soll nicht einfach so ein neuer, weiterer Bund sein, so wie bei Abraham oder bei Mose. Das soll eine ganz andere Qualität bekommen. Der neue Bund, sagt er, da schreibe ich mein Gesetz auf ihr Herz. Das wird das Neue sein. Die Menschen im alten Bund, das Problem war das Herz, dass sie nicht von Herzen wollten, innerlich wollten, dass sie Gott gehören, Gott lieben, Gott dienen. Sie haben Gebote gehabt, unterstelle ich jetzt mal sehr pauschal, aber sie haben Gebote gehabt und haben sie befolgt, weil sie Angst hatten, weil man das so tut. Vielleicht, weil sie sich Vorteile dadurch versprochen haben. Aber das, was Gott wollte, in seiner Tiefe wollte, das haben sie nicht in sich gehabt. Und das soll anders werden im neuen Bund. Da sollen die Menschen Gott suchen, Gott lieben, Gott ehren wollen, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, weil sie es im Herzen haben und weil sie wissen, wem sie gehören und weil sie Gott lieben. Das soll anders werden. Und das wird der Heilige Geist schaffen, der hier jetzt nicht genannt wird, aber von Hesekiel wissen wir das etwa, der sagt, dass der neue Bund ein neues Herz und neuen Geist bringen wird für die Menschen. Der neue Bund ist ein Bund des Geistes, wo der Heilige Geist es schafft, dass es ein Volk gibt, das Gott gehört. Jeremia zitiert hier eine ganz alte Formel: Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist die alte Bundesformel. Das ist die Sehnsucht Gottes von Anfang an. Menschen zu haben, wo er sagen kann, ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Nicht nur einzelne Menschen, herausragende, charismatische Persönlichkeiten, irgendwie ein Prophet, von dem man erzählen kann, ein Johannes in der Wüste, einen tollen Prediger, irgendwie einen Seelsorger, wo alle hinrennen und getröstet werden. Nicht irgendwie einzelne Charaktere, wo man sagt, Mensch, da kannst du Gott erleben, sondern ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Und in dem, wie sie miteinander umgehen, wie ich in ihnen lebe, soll die Welt etwas von mir erkennen. Ich will mich in Miteinander von Menschen zeigen. Ich bin heilig und sie sollen heilig sein. Dieser Satz gehört dazu. Und so wie ich bin, gerecht, heilig, Licht, so soll man im Menschen sein. Das ist die Innenseite des neuen Bundes. Ihr Lieben, Gott hat sein Testament neu gemacht in Jesus Christus. Ist notariell beglaubigt sozusagen. Und das gilt für alle Ewigkeit. Da hat Gott zuletzt gesprochen und nie wieder wird da irgendwas verändert. Jesus ist der Mittler dieses neuen Bundes, in dem wir leben dürfen. Und was zeichnet diesen neuen Bund aus? Dass jeder eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und keiner mehr einen Priester braucht, um zum Vater zu kommen. Dass jeder und jede den Heiligen Geist hat, die mit Jesus lebt, die ihm gehorcht, die ihm dienen will, die ihm vertraut. Auch hier gibt es ein Bundeszeichen, das ist die Taufe. Und ich finde, ein Bundeszeichen Gottes, das ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Paulus schreibt den Korinthern, vorhin hat Meinhof das gelesen, dass Gott sie zu Dienern des neuen Bundes gemacht hat. Nicht eines Bundes aus Buchstaben, sondern eines Bundes des Heiligen Geistes. Denn, sagt Paulus, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Paulus traut es offensichtlich dem Heiligen Geist zu, dass er uns erzieht, dass er uns weiterführt. Jede und jeden von uns. Gott ändert dabei seinen Willen nicht. Er schraubt den Maßstab nicht runter, sondern immer noch ist seine Sehnsucht, ich bin Gott und sie sind mein Volk. Ich bin heilig und sie sind heilig. Diese Sehnsucht hat er immer noch, das ist immer noch sein Wille, ungebrochen. Aber der Weg ist ein anderer. Nicht mit Druck, nicht mit Angst, sondern mit Liebe, mit Gnade, mit Geduld. Martin Luther hat gesagt, Gott bekehrt Menschen durch den Anblick seiner Güte. Allein so ist ein Mensch wahrhaft zu bekehren, durch Liebe und Güte, nicht durch Druck. Wir haben nicht den Auftrag, andere auf ihre Sünden aufmerksam zu machen, sie zu überführen, ihnen das Gericht anzudrohen, sie zu verurteilen. Unser erster Auftrag ist, dieses liebevolle Angesicht Gottes ihnen zu zeigen. Das führt Menschen zum Vater. Und eine Konsequenz nennt Jeremia noch aus dem Ganzen. Wenn das stimmt, wenn also alle den Heiligen Geist haben, wenn alle Kinder Gottes sind, alle den freien Zugang zu Gott haben, dann brauchen wir uns nicht mehr erziehen. Dann braucht nicht einer dem anderen mehr sagen, was Gott in seinem Leben will und vorhat. Und keiner ist mehr der Herr des anderen im Glauben. Wir diskutieren, wir reden miteinander. Es wäre ja auch dumm, wenn jemand sagen würde, Jeremia ist ein Apostel und ist kein Prophet und keiner könnte widersprechen, das wäre ja albern. Natürlich diskutieren wir und wir haben Überzeugung und können die ins Gespräch bringen, aber es gibt kein Gefälle mehr. Keiner kann letzten Endes sagen, wo der andere herkommt und wo Gott ihn hinhaben will und was Gott in seinem Leben vorhat. Keiner kann dem anderen Vorschriften machen und sich zum Herrn machen und sagen, das will Gott jetzt bei dir, sicher. Weil der hat selber eine Beziehung zu Gott. Der kann selber beten und Gott kann es ihm selber zeigen. Das ist auch eine neue Qualität im Bund, im neuen Bund. Also, ihr Lieben, wie war das Weihnachtsfest im letzten Jahr? Was hat Gott euch geschenkt? Und wart ihr zufrieden? Oder habt ihr gesagt, hey, die Schuhe sind nicht spitz genug und das ist ja nur Bauch? Und hat Gott uns richtig beschenkt? Sind wir dankbar dafür? Haben wir uns von ihm entfernt? Wie Israel damals? Gott tauscht uns nicht um. Er hält die Treue. Wir können uns auch aus diesem neuen Bund herauswinden. Wir können auch in dem neuen Bund trotz des Heiligen Geistes, trotz dieses direkten Zuganges zu Gott, können wir Bündnisse in der Welt schließen. Wir können das. Und können das anbeten und zur Mitte unseres Lebens machen, was wir geschaffen haben, bauen unsere Götzen, unsere Leistung, unser Beruf vielleicht, unsere Kinder, unsere Familie. Das wird der Mittelpunkt unseres Lebens. Wir können das. Und es wird auch keinen neuen Bund geben. Aber wir können in diesen neuen Bund immer wieder zurückkehren. Und können Gottes Gnade annehmen und sagen, ich will dich lieben, wie du mich liebst. Vorhin im Gebet hat Meinolf ungefähr formuliert, dass das neue Jahr ein neuer Anfang sein könnte. Und dass wir lernen könnten, ihm ganz zu vertrauen. Und da habe ich mich schnell hingesetzt und habe mir etwas aufgeschrieben, das möchte ich jetzt machen. Das ist also nicht lange geplant, aber vielleicht möchte jemand mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich zu Hause jetzt noch gemacht hätte, dass ich mich mal hinsetze. Vielleicht hätte ich es gemacht, ich weiß es nicht. Und sage, Gott, das kommende Jahr soll dir gehören, du sollst mein Herr sein, dir will ich vertrauen. Also wer das zu Hause noch machen will, kann es ja nochmal machen. Aber ich lade jetzt mal ein, dass ich ein paar Sätze bete gleich. Und wer möchte, kann die laut nachsprechen. Ich habe das zum Teil im Plural formuliert. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk, wäre der erste Satz, den man nachsprechen kann. Dir will ich mich anvertrauen im kommenden Jahr. Der zweite Satz. Dich will ich fürchten und ehren. Du bist heilig und wir sollen heilig sein. Gib uns deinen Geist, dass wir leben, wie du es willst. Amen. Das bete ich jetzt von Herzen. Und wer möchte, kann das bitte im Stehen, wer das möchte, im Stehen mitbeten. Ich bete die einzelnen Sätze und wer mag, kann dann den Satz laut nachsprechen. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Dir will ich mich anvertrauen im kommenden Jahr. Dich will ich fürchten und ehren. Du bist heilig. Und wir sollen heilig sein. Gib uns deinen Geist, dass wir leben, wie du es willst. Vielleicht möchte uns noch jemand mit seinen Worten im Gebet vertreten. Wer möchte das tun und noch einmal laut beten?